Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am Donnerstagvormittag mit dem Treffpunkt am Mikrofon der Tommy Scherrer. Anstatt eine nette Frau am Billettschalter, ein Automat mit einem Haufen Knöpfen. Anstatt ein Herr, der einem nicht den noch freien Fensterplatz im Flugzeug beim Check-in bucht, eine Computerkiste, die man selber einchecken muss. Automaten ersetzen immer häufiger den Mensch. Etwas, das vielen Menschen Mühe macht, auch einem 61-jährigen Sammy Kuster.
Ja, ich habe das Gefühl, ich komme raus. Ich tue viel mit dem Internet, zum Beispiel Billen lösen. Aber ich tue gerne mit Leuten reden. Das macht Spass und das geht mir, da geht mir etwas verloren. Darum bin ich dagegen.
Was er und zwei andere Senioren über Automaten statt Menschenservice denken, das erfahren sie jetzt dann gerade als erstes. Und wir haben in dieser Treffpunktstunde über Automaten auch noch eine Fachfrau mit dabei, die über das Verhältnis Automat, Mensch, selber machen und Selbstbedienung einen Film dreht und ein Buch geschrieben hat. Elf ab neun ist es. Heute wäre doch eigentlich ein super Ausflugswetter. Ideal, um mit dem Zug eine schöne Fahrt am Seeufer entlang oder vielleicht auch die Berge rauf zu machen. Gerade für Seniorinnen und Senioren, die noch gut zu Weg sind und so einen Tagesausflug eben eigentlich locker machen könnten. Ja, wenn da nur nicht die Billettautomaten wären. Die Yvonne Fenner, 64, der Sammy Kuster, 61 und der Theo Herren mit 71, der älteste in der Gesprächsrunde, haben also ihre Erfahrungen eben mit diesen Scheibenautomaten gemacht und nicht nur gute, wie zum Beispiel die Yvonne Fenner erzählt.
Ich wollte letztens ein Billett rauslassen. Ich weiss nicht so weit, aber das ist überhaupt... habe es zweimal probiert und ist jedes Mal hat es das Doppelte gekostet, was es wirklich kostet, wenn ich es am Schalter hole. Und ich habe es immer wieder, also wieder frisch eingetippt. Ich meinte, ich habe recht gelesen, aber es ist, ich weiß nicht, erste Klasse gekommen oder es hat einfach doppelt so viel gekostet, wie es wirklich wird kosten. Dann habe ich es aufgegeben.
Ja, also wenn wir wegen wandern, wir sind letzte Woche gewandert und das war so eine Rundreise gewesen, Regelstein oder Regulastein von Ricken. Die Wanderungen auf Gomiswald ab und dort Postauto und nachher Uznach, Rapperswil und so. Und das könnte ja sbb.ch ohne Probleme, könnte das, das habe ich ja vorher angeschaut, alle Verbindungen. Aber dann nehme ich das Velo und fahre auf Wetzikon am Abend vorher und gehe Schalter und hoffe, dass ich dort den Flo treffe. Und dann rede ich mit dem und der nimmt auch noch Anteil an meiner Reise. Und dann habe ich die beiden Billigen. Zu dieser Reise gehört für mich, dass ich mit jemandem darüber geredet habe vorher, oder?
Ja, also ich habe auch mal das Billett gelöst und dann hat der am Schalter gesagt, gehen Sie dort und dort her. Ich glaube, es war fast auf Seewiese. Gehen Sie in die Narzissen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er sich so gefreut. Dann habe ich doppelte Freude gehabt. Es war so herzig.
Bahn ist etwas, aber jetzt ist ja auf dem Flughafen Swiss nicht mehr präsent mit Leuten. Also man muss sich selber in die Automaten. Wie geht es dir? Also du fliegst ja ständig auf Ostasien. Wie geht es dir, Theo?
Ja, ich habe eine Gruppe von 15 Japanern, die ich begleitet habe auf einer Reise hier in die Schweiz. Ich wollte, habe gesagt, ich komme noch miteinander an den Flughafen. Und das war gerade einer der ersten Tage, wo das losgegangen ist mit diesen Automaten. Und ich habe selber null Erfahrung gehabt, also nicht einmal gewusst, dass, also, dass es so etwas gibt. Und dann hat es zum Glück noch Leute gehabt, die einem helfen können, aber auch selbst mit Assistance ist das also ein Riesenunternehmen gewesen, also die Leute einzuchecken. Und ich habe mir dann gesagt, also für Schweizer geht es vielleicht noch, aber gerade für Ausländer, aber überhaupt da, also wirklich fest damit rechnen, dass man da überhilft, ist das wirklich sehr schwierig.
Ich gehe nicht auf Flughafenautomat. Und dann bin ich ja gar nicht sicher. Ich habe mir das Gefühl, es muss mir jemand die Sicherheit geben, dass ich registriert bin und dass das klappt. Das ist mir noch heikle Sache, das Fliegen. Und das alles so ein Blech ist. Nein. Dann mache ich es daheim und wenn es klappt, dann weiss ich, ich habe einen Platz und ich weiss die Nummer und ich weiss, welchem geht. Und muss nur noch das Gepäck abgeben, komme ich auf das.
Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt in Zukunft über das Internet einzuchecken. Und dann kann ich das in Ruhe daheim machen, ohne dass ich da irgendwie unter Zeitdruck an einem Automaten stehe. Also ich würde mir weiteres Gegenüber wünschen an einem Flughafen. Oder, und ähnlich wie du es gesagt hast, Yvonne, oder jemand, der einem noch ein gutes Wort mit auf den Tag hineingibt oder auf die Reise. Das ist besonders und ist ein grosser Verlust, oder wenn das einfach so der Vergangenheit angehört.
Hast du nicht das Gefühl, Yvonne, es geht nicht nur darum, dass alte Leute das nicht können, sondern dass man, auch wenn man jünger ist, vielleicht das vermisst, den Kontakt, dass es gar nicht mit dem Alter hat, weil man nicht rauskommt, sondern man hat einfach den Kontakt nicht mehr und das fehlt einem. Das haben doch vielleicht jüngere Leute auch.
Ja, also ich denke schon, dass eben das Gegenüber, diese Weg kommst du selber vor, wie ein Blech ist, wie du gesagt hast. Irgendwie bist du auch niemand mehr. Und wenn du noch eben noch kannst, einfach ein paar Worte reden. Gerade heute habe ich auch ein Billett geholt und das war so herzig gewesen. Ich habe gesagt, ich sollte wieder mal ein Billett haben. Ja, das freut mich schon noch. Und ich konnte ihm sagen, was ich habe. Ich noch etwas Extras müssen haben. Und er hat mir das rausgedruckt und gegeben und gefragt. Und dann kannst du dann alles sagen. Und dann, wie du sagst, dann bist du nachher sicher, jetzt klappt es.
Also du erzählst von deinem Kontakt bei der Bille und das geht mir natürlich auch bei den Banken so. Wir waren in der Ferien, Lenzerheide, und dann haben wir das Haus zahlen, die Ferienwohnung zahlen. Und dann mussten wir Geld abheben, beide, meine Frau und ich. Und dann hätten wir Lenzerheide können, bei jeder Bank oder überall kannst du Geld rauslassen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen auf Valbella, der jetzt ein Raiffeisen, der offen hat. Und nachher sind wir dorthin gefahren und ich wollte einfach an den Schalter, ich gehe mein Geld, also wegen der Limite, gehe mein Geld am Schalter abheben und dann weiss ich, dort ist jemand, mit dem kann ich reden. Und dann hat meine Frau gesagt, nein, ich lasse draussen am Bankomat raus. Dann bin ich drinnen gewesen und habe mit dem geschwätzt, dann kommt sie plötzlich rein und sagt, der Bankomat ist kaputt.
Ja, das passiert einem am Schalter eben nicht. Der Banker, der Bankschalterbeamte, der kann nicht kaputt gehen. Höchstens, ja, vielleicht unfreundlich sein, aber wenigstens wäre dann das eine Reaktion, ein Gefühl, eine Begegnung. Etwas, was man bei einem Automat ja nie hat. Und darum ist sich die Gesprächsrunde einig, wenn der Mensch fehlt, dann fehlt einem etwas sehr Wesentliches. Und das Gleiche hat übrigens Sigrin Faltin gemerkt. Sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen mit dem Selbermachen geschrieben, selber Gemüse und Früchte abwägen, selber die Espresso-Maschine einstellen, selber Zahlungen per Computer erledigen, selber Möbel zusammenbauen. Und sie findet das nicht nur gut. Begegne mit ihr gerade als nächstes in 3,5 Minuten.
C'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça, non, c'est pas moi qui ai dit ça, non, c'est pas moi qui était là, non, c'est pas moi, non, 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 toi, tu crois ce qu'on raconte, ce qu'on dit sur mon compte, ce que tout le monde sait. Des mensonges faits pour nous séparer. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Ne crois pas ce qu'on dit sur mon compte. Ne crois pas ce ne sont que des contes. Ne crois pas, non, 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 non. Bien des gens n'ont rien à faire. Ne crois pas, ce ne sont que des contes. Ne crois pas, des fables et des mensonges. Ne crois pas, ne crois pas, non, 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 non. Les gens ne sont pas des anges. Dérange, il voudrait l'abîmer. Les ruisseaux font des rivières, se jettent dans la mer, et tout le monde croit que c'est vrai. Mais ne crois pas, tout ce qu'on te raconte, ne crois pas, ne crois pas. Cette condition mon compte, ne crois pas, ne crois pas. Ce ne sont que des comptes, ne crois pas, ne crois pas. Non, 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 non.
Ab 9 Uhr. Wir Menschen, wir müssen immer mehr selber machen. Verkauft wird uns das Ganze von den Herstellern oder von den Läden natürlich als Fortschritt, als modern. Im Laden zum Beispiel suchen wir uns das Gemüse, die Äpfel selber aus, suchen zuerst eine Plastiksack, greifen dann die schönsten Präburn- oder Grafensteiner Äpfel raus, dann ab in den Sack damit, auf die Waage, Nummer 83 gedruckt, Preiszettel auf den Sack kleben, völlig normal, haben wir uns alle dran gewöhnt. Und Zuhause zum Beispiel, auch so ein Beispiel, drucken wir ein Billett für den Zug oder sogar fängt Briefmarken für den Brief selber aus am Drucker. Und es gibt noch ein Haufen solche Beispiele. Nur die Frage eben, ist das wirklich ein Fortschritt? Ist es wirklich immer ein Fortschritt, modern, wenn wir immer mehr selber machen? Vielleicht gibt uns jetzt Sigrid Faltin eine Antwort. Sie hat nämlich genau über das, also über selber machen und über Automaten sich Gedanken gemacht und dann das Buch «Scheiterst du schon oder schraubst du noch?» geschrieben, Untertitel «Überlebensstrategien in der Servicewüste». Sag's nochmal, man muss ein bisschen überlegen bei dem Titel. Hoppla. Scheiterst du schon oder schraubst du noch? Überlebensstrategien in der Servicewüste. Zuerst einmal herzlich willkommen, Frau Faltin, bei uns. Wie sind Sie denn jetzt zu uns ins Studio gekommen? Wie sind Sie mit den Schweizer Automaten, die Sie dabei angetroffen haben, bestimmt zurechtgekommen?
Ja, ich bin mit der Tram gekommen, wie sich's gehört. Und stand natürlich wieder mal fassungslos vor dem Automaten, weil ich musste ja eine Station eingeben. Dann habe ich geguckt, muss ich nach Oerlikon? Ich wusste nur, ich muss Radiostudio eingeben. Habe unter R geguckt, da stand nichts. Unter O wie Oerlikon stand nichts. Und jetzt wusste ich nicht, was ich machen sollte. Gott sei Dank gibt es dann einen Knopf, irgendwie so Stadtticket. Wobei ich jetzt nicht weiß, bin ich hier noch in der Stadt oder nicht? Ich bin ja fremd. Ich bin jetzt mit Stadtticket gekommen und ich wäre gespannt gewesen, was passiert wäre, wenn ich kontrolliert worden wäre.
Wie viele Trams haben Sie dabei verpasst beim Studieren dieses Automaten?
Mein Mann hatte noch gesagt, du kannst reingehen, innen gibt's auch noch Automaten.
Das stimmt aber nicht.
Das stimmte nicht, Gott sei Dank. Nein, es hat gepasst.
Gut, und es gab keine Kontrollen?
Nein, es gab keine Kontrollen, aber wissen Sie denn, ob ich jetzt richtig gewählt habe?
Also ich müsste mal nachgucken, es gibt bei uns hier in Zürich ein kleines Ticket für, glaube ich, 5,5 Haltestellen,
so Kurzstrecke,
und dann ein längeres. Wüsste ich jetzt nicht auswendig, ob Sie da in diesem Range drin sind, aber ich nehme mal an, ich gucke es mir nachher an. Und dann kann ich Sie beruhigen und beim Retourfahren können Sie dann das richtige Billett dann aus diesem Automaten rausziehen. Fragen mussten Sie niemanden? Haben Sie niemanden gefragt?
Doch, ich habe gefragt, wo geht es denn die da zum Radiostudio, nach links oder nach rechts, welche Tram und so, aber das war in Ordnung, die wussten Bescheid.
Gut, also das war das, was heute passiert ist. Es gibt ein Schlüsselerlebnis, das zu diesem Buch geführt hat. Sie haben einen Film realisiert für den SWR, und zwar einen Film über Selbstbedienung. Können Sie kurz etwas zu diesem Film sagen? Was haben Sie da ergründet?
Ja, die Aufgabe war einfach mal, sich so in die Welt der Selbstbedienung zu begeben und zu gucken, was passiert. Und es war so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin zunehmend genervt. Woran liegt es? Und man meint ja zuerst immer, man ist schon zu alt und ach, das ist ja ganz schrecklich. Und man spricht ungerne drüber, weil man ist ja ungerne zu alt. Aber irgendwann kam ich mit meinen Freundinnen ins Gespräch drüber und es stellte sich raus, denen geht es genauso. Aha, habe ich gedacht, dann gehen wir das Ganze doch mal mehr oder minder wissenschaftlich an. Und dann habe ich so 3-4 Wochen lang nur noch mich selbst bedient und war hinterher heilfroh, als ich endlich meine freundliche Bäckereiverkäuferin widersprechen durfte.
Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht beim selber machen, sich selber bedienen?
Wenn es das erste Mal ist, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist, also mir geht es so, dann habe ich nasse Hände und erhöhten Puls. Ich bin einfach unter Stress.
Mhm. Und weshalb dann denn? Weshalb denn?
Weshalb?
Ja,
weil ich denke, ich scheitere. Scheiterst du schon? man hat automatisch das Gefühl, oh je, es ist wie Abitur. Ja, ich bin wieder vor einer Prüfung. Aber meistens ist es ja so, man schaltet ja nicht richtig den Kopf ein, sondern die Tram kommt gleich oder ich muss jetzt das Ticket schnell rauslassen oder ich habe keine Zeit. Hinter mir steht womöglich einer, der denkt, die Alte hier, wann ist er mal endlich fertig? Und insofern ist man ständig da unter Stress. Und dieser Automat, wenn man es dann irgendwann mal weiß, ja, dadurch, dass ich viel mit dem Zug fahre, kann ich inzwischen im Automaten mir auch gut die Tickets rauslassen beim Zug, bei der S-Bahn nicht unbedingt. Da kann ich das inzwischen und dann bin ich auch ruhig und da weiß ich, da bin ich Profi inzwischen drin. Aber bei allem anderen denkt man dann, oh je, ich kann das nicht, ich scheitere und dann,
ist es. Haben Sie sich denn für diesen Film, für das Buch in Situationen begeben, mit selber machen, sich selber bedienen, die Sie vorher gar nicht so genutzt haben, diese Möglichkeit?
Ja, zum Beispiel Hotel-Check-In, Selbst-Check-In, ja. Das habe ich noch nie gemacht und war ja noch eine Kamera dahinter, das waren nochmal erschwerte Bedingungen. Und ich hatte einen Kameramann, der sich bestens auskennt, der das alles immer gerne selber macht. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das ist ja super. Dann wirst du gleich immer vor der Kamera auch korrigiert und siehe da. Aber viele Sachen konnte der genauso wenig wie ich, obwohl er 10 Jahre jünger war. Es ist nämlich nicht nur eine Frage des Alters, das habe habe ich feststellen dürfen, sondern das ist einfach auch eine Frage der Bedienungsfreundlichkeit von Automaten. Manche sind ganz gut, aber die meisten, behaupte ich, sind nicht mit dem Kunden abgestimmt, sondern da hat sich irgendein 20-jähriger Programmierer was ausgedacht und wir müssen jetzt funktionieren.
Können Sie was Zusammenfassendes rausdestillieren, woran es bei diesen Automaten vielleicht liegt?
Ja, ich glaube einfach, dass die Programmierer zu wenig mit den Kunden arbeiten. Es ist ja so, wir Kunden müssen uns überlegen, was hat der 20-jährige Programmierer sich gedacht und nicht umgekehrt. Ich würde mir viel eher wünschen, dass die viel mehr mit den Kunden zusammenarbeiten, aber nicht sozusagen, dass sie jetzt eine Beta-Version, also zum Ausprobieren erstmal einen Automaten hinstellen und hinterher nach zig Herzinfarkten der Kunden merken, die das funktioniert nicht, sondern dass sie, bevor sie es sozusagen auf den Markt bringen, wirklich das ausgereift haben und dass man dann also auch wirklich einen bedienungsfreundlichen Automaten hat. Ich bin sicher, das gibt's.
Die Tram, die S-Bahn, bleiben wir schnell da. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass praktisch in jeder Stadt ein anderer Automat dasteht. Ist das in Deutschland ähnlich? Wissen Sie das?
Ja, es gibt so ähnliche Sachen. Auch zum Beispiel in München scheitere ich auch immer wieder, weil ich eben manchmal nicht weiß, wie heißt die Haltestelle, wo ich hinfahren will. Ich weiß nur, wie die aussieht und ich weiß, dann bin ich da, aber ich weiß nicht unbedingt, wie heißt die jetzt richtig, ja? Okay, und das finde ich ist unnötig, wenn man drei Tasten macht, einmal für Kurzstrecke, einmal für Innenstadt und einmal für Außen, das finde ich, das reicht doch. Also da muss ich doch jetzt nicht immer überall gucken, wo muss ich jetzt und wie viele
ja,
zwei Punkte und vier Punkte.
Es gibt aber noch das Halbtags, dann gibt's die Kinder, dann gibt's die Senioren und man kann da mit Symbolen schaffen oder mit Zahlen oder mit Listen oder mit Tabellen und da findet man eben die ganze Palette. Ich möchte noch kurz auf das Buch schon auch noch eingehen, scheiterst du schon oder schraubst du noch? Sie haben zum Beispiel dem IKEA-Prinzip ein ganzes Kapitel gewidmet. Weshalb? Haben Sie da spezielle Erfahrungen damit gemacht?
Naja, IKEA ist die Firma, die sozusagen dieses Prinzip, ich würde mal sagen, perfektioniert hat. Die haben ja damit angefangen und treiben es immer weiter voran. IKEA ist natürlich, also ich mag IKEA, ich mag das Design, aber ich bin zunehmend genervt, weil mein Mann hat eine Küche von IKEA gekauft, hat dafür eine Woche Urlaub genommen und hinterher waren die Regale schief. Und
das liegt aber vielleicht eher am Mann und nicht an der IKEA.
Ja, aber ich behaupte, vielleicht. So viele Männer, es gibt sehr viele Männer, wo das so ist, ja.
Sie selber haben es noch nie ausprobiert?
Ich habe für den Film ein Billigregal zusammengebaut. Und war
das
natürlich,
ist einfach.
Sie haben recht, aber es war mein erstes Billigregal und habe natürlich prompt die Rückseite nach vorne genagelt und dann war hinterher
Steht es schon oder liegt es noch?
Es stand und ich war peinlich berührt, als man mir das dann sagte und dann sagte mir aber mein Redakteur, mach dir nichts draus, mir ist es genauso gegangen. Wissen Sie, den Schuh ziehe ich mir nicht an, dass ich besonders blöd bin. Ich glaube, jeder hat da irgendwo so seine Seiten und jeder scheitert auch irgendwo und das ist normal und ich finde, das kürzt sich nicht.
Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, jetzt haben wir über was Handfestes gesprochen, IKEA-Möbel zusammenbauen, die elektronische Möglichkeit, Online-Möglichkeiten, Zahlungen selber erledigen etc. Eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben.
Ja, ich habe zum Beispiel Porto online ausgedruckt. Haben Sie das mal probiert?
Porto?
Porto.
Ah, das sind die Briefmarken. Ja, nee, habe ich noch nie probiert.
Seien Sie froh. Also ich habe für die erste Portomarke 1,5 Stunden gebraucht. Gut, okay, da muss man sich halt erstmal anmelden. Da muss man sozusagen sein Privatleben erst ausbreiten, bevor man dann also zugelassen wird. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die kann man ja dann ausgiebig studieren. Und dann kam erst eine Mustermarke raus und es kam noch eine Mustermarke raus, aber es kam nicht das richtige Porto raus. Und auch mein Kameramann, der dabei war, der das alles schon 1000 Mal gemacht hat, auch er stand auf einmal unter Strom. Andreas, warum funktioniert das nicht? Ja. Und auch er hat es nicht geschafft.
Okay.
Und ich habe es dann zwischendurch gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich zu blöd bin dafür. Und dann habe ich es wieder versucht und dann habe ich es auch mal geschafft, aber beim nächsten Mal habe ich es wieder nicht geschafft. Also das ist auch so eine Erfahrung, man muss es regelmäßig machen, genau. Irgendwann kann man es dann genau. Auch. Aber wenn man es immer mal nur mal macht zwischendurch, dann besteht die Gefahr, dass man immer wieder scheitert.
Kurzes Fazit, würden Sie sagen, dass Sie überhaupt keine Selbstbedienung, keine Computer möchten in Ihrem Alltag?
Nein, überhaupt nicht. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich mag den Computer, ich arbeite täglich mit dem Computer, ich liebe E-Mails und es gibt wunderbare Beispiele für die Selbstbedienung, zum Beispiel das Hotelbuffet. Ja? Das finde ich eine sehr schöne Sache. Oder die Autowaschanlage. Ja? Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Es gibt sehr schöne Sachen für Selbstbedienung, aber ich glaube, wir sind heute an so einem Punkt angelangt, wo es uns reicht und wo man nicht weiter Service abbauen soll.
Schauen wir auf die neueste Entwicklung von der Selbstbedienung. Das ist nämlich der Check-in beim Fliegen, wo man seit dem Monat zum Beispiel bei der Swiss selber am Automat erledigen muss. Und wir beide, wir checken jetzt noch ihr Trambillett, okay?
Uh-huh. I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams. But those
Sie kennen die Situation, in der Reihe stehen mit dem Koffer im Flughafengebäude, dann hört man immer wieder Durchsagen in der E-Check-Halle, dann kommt man dem freundlichen Frau oder dem Mann in Uniform, der erhöht beim Check-in-Schalter sitzt, schrittweise so näher, man schlurft ein bisschen, schiebt den Koffer wieder mit den Füßen her. Und genau so fangen die Ferien an. Und wenn man dann an der Reihe ist, bei dem Schalterbeamten ein kurzes Gespräch, dabei die Koffer aufs Band auflupfen. Ja, wir wollen zusammensitzen und wenn es geht am Fenster, kein Problem, wir haben noch etwas frei für Sie. Ein paar Minuten später hat man dann das Ticket, die Boardingkarte in der Hand und wieder hat man das mit einem Lächeln bekommen und natürlich mit dem Satz, schöne Ferien. Wunderbar. Die Zeiten sind leider vorbei. Neu hat man es jetzt auch beim Einchecken nur noch mit einer Maschine zu tun, sogenannte Check-in-Automaten. Gibt es zwar schon länger, seit Anfang August, münden am Flughafen Zürich, aber alle Swiss-Passagiere aus der Economy-Klasse selber einchecken. Der Crispin Zimmermann ist am Tag 1 von dieser Einführung schauen, wie gut dass das klappt.
In der Abflughalle vom Terminal A sieht es anders aus als sonst. Die Leute schlängeln sich nicht durch die Wartezone der Schalter, sondern stehen um grosse weisse Kästen herum, die aussehen wie hohe Bankomaten. Neu gibt man an den Schalter nur noch sein Gepäck ab. Eingecheckt wird vorher selber an einem der 20 Check-in-Automaten. Wer mit der Swiss oder einer anderen Airline vom Verbund von der Star Alliance fliegt, muss seit dieser Woche am Automat seinen Boardingpass und seine Gepäcketiketten rauslassen. So eine vorgeschriebene Bekanntschaft mit einem Computer ist etwas, das nicht bei allen Passagieren gleich gut ankommt. Der Herr aus Österreich zum Beispiel hat es kaum glauben können, dass bei der Swiss die Schalter für immer zu sein sollten.
Es ist mir das mit der Maschine immer unsympathisch. Ich will diesen persönlichen Kontakt haben. Da will ich den Sitzplatz ordentlich planen. Das ist mir angenehmer als wie mit diesen Maschinen. Ich weiß, in England ist es so, in Finnland ist es so, in Norwegen ist es so. Überall muss man diese Dinge selber machen. Aber ich finde das einfach unpassend.
Zeit und sucht in seiner Jacke einen Zettel mit den gebuchten Flugdaten. Wer seinen Flug am Computer oder im Reisebüro bucht, kommt schon lange immer eine 13-stellige Nummer mitgeliefert über, die sogenannte E-Ticket-Nummer. Und diese Nummer die sollte man dann auch als erstes in Check-in-Automat eintippen. Als Alternative kann man auch den Reisepass oder die ID an den Automat anheben. Und auch so sollte dann auf dem Bildschirm angezeigt werden, wer man ist und wohin man fliegt. Jetzt kann man auswählen, wo man sitzen will, wie viel Gepäck man dabei hat und wer noch alles mitfliegen will. Fertig. Klingt einfach. Aber was meinen denn Passagiere dazu?
Ja, ich glaube gut, jetzt warte ich mal das. Einmal probieren, wie das geht. Bei mir ist das erste Mal, aber ich glaube, das geht sicher.
Ja, wenn man es weiß, wie es geht, ist es einfach. Aber zum ersten Mal ist es ein bisschen ungewohnt. Sagen wir mal. Nicht schwierig, aber ungewohnt halt, dass man das jetzt selber machen muss. Also wir waren es gewohnt, dass wir an den Schalter gehen und dann wird halt alles gemacht.
Das ist eine gute Sache. Es geht viel schneller und muss nicht anstehen und falls es mal nicht funktioniert, kann man da, ist man auch viel schneller, weil dann geht man einfach zum Hilfeschalter und muss auch nicht in die Schlange warten und dann checkt man einfach dort.
Bei der Swiss sagt man, bei gut einem von 10 Passagieren klappt es mit dem Einchecken am Automat noch nicht wie gewünscht und für die gäbe es dann eben die Hilfe am Schalter, die sogenannte Helpdesk. Hilfe gibt es aber auch direkt bei den Automaten zu. Praktisch jeder Passagier, der anfängt eintippen, wird vom Swissport-Personal gefragt, ob man ihm helfen könne. Die Leute kommen erstaunlich gut zu Gang, findet die Melanie Erni von der Swissport. Die meisten haben halt einfach noch ein bisschen zu viel Respekt und darum tue ich sie auch den Leuten immer wieder das Gleiche sagen.
Jetzt können Sie weiterdrücken. Bei diesem Satz ist es, glaube ich. Also, weil man muss dann immer jeden Schritt halt wieder mit weiter bestätigen. Und das sagt man noch viel. Also, das ist, glaube ich, der Satz, den ich jetzt am meisten gesagt habe.
Zwischen 30'000 und 50'000 Passagiere pro Tag fertigen Swiss so am Flughafen Zürich ab. Swiss redet davon, dass Passagiere mit dem selber einchecken, Zitat, in Genuss von weniger langen Wartezeiten kommen und darum die ganze Sache ein Kundenvorteil sei. Etwas, wo man als Zuschauer in der Abflughalle der Airline nur schwer abnehmen kann. Für Businessleute, die ohne Gepäck von A nach B fliegen, mag das wohl stimmen. Wer aber mit Koffer in die Ferien verreist hat, unter Umständen gleich lang wie vorher, je nachdem, wie gut er den Automat versteht und wie lange nachher noch beim Koffer aufgeben muss warten. Warten oder nicht warten, der Schritt weg vom Schalter hin zum Automat ist Zukunft, sagt der Swiss-Kommunikationschef Jürg Dinner.
Es ist natürlich grundsätzlich so, wenn wir jetzt anschauen, vor 4 Jahren haben wir jetzt ein Wachstum gehabt, etwa 50% der Passagiere. Das könnte man heute schon nicht mehr abfertigen. In der Spitzenzeit würde es heute schlangen, wenn alle noch einen Check-in-Schalter gehen würden und nicht jeder zweite bereits würde am Automat oder daheim einchecken, dann wäre es so, dass es heute lange Schlangen geben aus dem Flughafen raus. Das geht also heute schon nur noch, weil wir eben Automaten nutzen, weil wir das Web-Check-in eingeführt haben. Also es ist heute gar nicht mehr die Frage.
Auch wenn man es bei der Swiss nicht direkt sagen will, auch die Kosten spielen natürlich eine wichtige Rolle. Das Fluggeschäft hat sich dermassen verändert, dass der Passagier immer weniger zahlt, dafür der Airline immer mehr Arbeit abnimmt.
Also wir sind ja heute in einer Wirtschaftskrise und in der Wirtschaftskrise schreiben immer noch schwarze Zahlen, knapp schwarze Zahlen. Aber was man sehen muss, ist, heute sind wahrscheinlich die Leute noch nie so günstig geflogen wie jetzt. Die Flugpreise sinken, das ist wirklich, die Krise hat dazu geführt, es gibt Überkapazität in unserer Industrie. Und das ist natürlich so. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir insgesamt unsere Kosten im Griff behalten können.
Und darum hat man bei der Swiss mit den Check-in-Automaten grosse Pläne. Bis im Oktober wird man am Flughafen Zürich schauen, wie gut die Abfertigung läuft. Während heute schon 2 von 4 Passagieren ihre Flüge selber buchen und einchecken, schwebt der Airline vor, dass das bis nächstes Jahr sogar 3 von 4 Leute machen.
Ja, selber einchecken für alle bei der Swiss, die Reportage von Crispin Zimmermann. Frau Veltin, 2 von 4 machen das schon. Gehören Sie da dazu?
Ja, ich habe es natürlich auch schon ausprobiert, da haben Sie völlig recht. Aber, also was jetzt da gesagt wird, zum Beispiel weniger Wartezeiten, so werden wir ja gerne immer angefixt. Ja, na, kommen Sie doch zu uns, hier müssen Sie nicht warten. Ist nicht so, denn am Frankfurter Flughafen stehen die inzwischen genauso Schlange am Check-in-Automaten wie an den normalen Schaltern, erstens. Zweitens, man darf nicht vergessen, es sind die Unternehmen, die Kosten sparen auf unsere Kosten. Wir werden zu unbezahlten Mitarbeitern von der Swiss oder von der Lufthansa und werden sozusagen, sparen nicht einen Cent.
Zweitens, man verkauft uns das einfach entsprechend positiv.
So ist
das
es.
Ist Ihre Meinung.
So ist es, ganz genau. Und dann, was mir eben passiert ist, ist, wenn man normal fährt nach Amerika zum Beispiel, einen Koffer aufgeben, kein Problem. Aber ich reise immer gerne mit kleinem Gepäck und dann geht es nämlich los. Kann ich diesen Koffer noch mit als Handgepäck nehmen? Früher gab es eine freundliche Dame oder einen Herrn, der mir sagen kann, nee, ist zu groß, ist zu schwer, müssen Sie aufgeben. Jetzt habe ich das Zittern, wenn ich zum Sicherheitscheck gehe und werde womöglich wieder zurückgewiesen. Das ist mir mal passiert. Dann habe ich meinen Flug verpasst und durfte für 700 Euro ein neues Ticket kaufen. Das war bei einer Billigfluggesellschaft. Ja. So kann es nämlich passieren, wenn man alles selber machen muss.
Die Bedienerfreundlichkeit aus Ihrer Sicht von einem Check-in-Automaten?
Ist gut.
Die ist gut.
Also ja, ich kam damit zurecht.
Wir haben eine E-Mail gekriegt, und zwar eine E-Mail als Reaktion auf eine Äußerung von Ihnen. Da sagt jemand, das Problem sind wohl weniger die 20-jährigen Programmierer, sondern die 50- oder 60-jährigen, die über die Einführung von Automaten entscheiden. Er meint Geschäftsführer, Vorstände, diese aber im Alltag kaum benutzen müssen.
Richtig.
Und jetzt noch eine kleine Retourkutsche an Sie. Die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn sind ja noch weniger benutzerfreundlich als die der SBB. Meint.
Glaube ich. Sofort.
Patrick Brauns, also diese Anmerkung noch dazu.
Und alles unterstrichen.
Alles unterstrichen. In ein paar Minuten möchten wir gerne über alte Menschen sprechen, alte Menschen, die Zugfahrer scheuchen, weil sie Angst haben, sie könnten den Billettautomat nicht bedienen, oder es gibt alte Menschen, die Angst vor dem Handy oder vor dem Computer haben und weil unser Alltag eigentlich immer mehr eben auf das Selbermachen ausgerichtet ist und dort, wo einem früher Menschen bedient haben, Maschinen oder Automaten stehen, ist es umso wichtiger, dass sich zum Beispiel Prosenektuten bemüht, Kurs anzubieten, die einem die Angst vor dieser Technik eben nehmen. Wir treffen den Direktor von Prosenektute Schweiz gerade als nächstes. Musik.
partì per il nord, lasciò la sua terra calda del sud, trovò una donna con cui si sposò, ne ebbe dei figli e la sua vita cambiò. Lasciò la sua mamma, gli amici e il paese, trovò un nuovo mondo dove a volte si chiese, ma per guadagnare qualche cosa di più, sarà valsa la pena lasciare il suo sud. Ma che ci vuoi fare con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Passati sono gli anni da quel giorno lontano, e il suo nuovo mondo non gli pare più strano. La terra trovata diventa reale, la vita diversa gli sembra normale, ma come un fantasma di un'era passata, una triste notizia lassù gli è arrivata. Aiuto fratello, qui ci manca di tutto, la terra ha tremato, il paese è distrutto. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Si spezza al solo pensiero di madri piangenti e vestite di nero, al ricordo dei sogni lasciati qua giù e a tutti i fratelli già sepolti nel sud. Così l'emigrante di fretta è tornato con tutta la rabbia e il dolore provato, perché il suo governo come sempre ha tardato a portare l'aiuto a chi lo aveva invocato. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Ma che ci vuoi far con questa Italia qua? Siamo figli del sud e della povertà. Ma che ci vuoi far con questa Italia?
Alte Menschen, die Mühe haben, einen Billettautomat zu bedienen oder vielleicht so einen Fotokasten, wo man Porträt machen kann oder auch mit dem Handy nicht schlagen kommen, aber nicht, weil sie zu blöd sind, sondern weil die Automaten teilweise nicht altersgerecht gemacht sind. Zu kleine Tasten, zu kleine Schriften, Menüführung, wo Computerwissen voraussetzt und so weiter und so fort. Bei uns ist jetzt der Werner Scherer, Direktor von ProSenectut der Schweiz. Guten Morgen, Herr Scherer.
Guten Morgen.
Wann sind Sie das letzte Mal angestanden wegen einem Automat?
Ja, das war vor ganz kurzem gewesen. Ich war mit meiner Frau in Schweden in der Ferien gewesen. Dann haben wir ein Mietauto gehabt und sind einen Tag in Stockholm gewesen. Und Parkautomaten dort, die hat man nur mit Kreditkarten können bedienen. Und es ist aber alles nur auf Schwedisch angeschrieben gewesen.
Super.
Wir haben das zuerst probiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und hat gedacht, ja, vielleicht liegt es an der Kreditkarte, vielleicht müssen wir eine schwedische Kreditkarte haben. Das kann sie aber nicht sein. Ich meine, immerhin in Stockholm. Und dann haben wir uns jemanden gesucht, der uns helfen kann, haben dann eine jüngere Frau gefunden. Und sie selber hat ziemlich lang gehabt, bis sie es gehabt. Und am Schluss hat sie gesagt, ja, ich kann wenigstens Schwedisch, so I could help you. Aber mit diesen Automaten habe ich auch Mühe.
Hätten Sie es nachher können bedienen, noch einmal erklären?
Ja, ja.
Gut. Machen Sie bei der ProSenectut die Erfahrung, dass zum Beispiel wegen dem Automat, Billettautomat, alte Menschen Zug fahren, meiden oder Reisen nicht machen?
Es kommt schon vor. Und zwar, sagen wir gerade dort, wo bei einem Ehepaar ein Partner halt wegstirbt. Und das ist der gewesen, der vielleicht immer geschaut hat, wo die Reisen organisiert hat und eben das Ganze gemacht hat. Und jetzt ist der nicht mehr da und dann ist die überbleibende Person ist natürlich dann einfach hilflos. Und die hat Angst. Und das haben wir auch schon gehört, dass sie dann einfach, irgendwie Gefahr besteht dann sehr stark, dass sie sich isoliert und sich das eben gar nicht getraut.
Das ist ganz wichtig, eben gerade im Alter, dass man sich nicht isoliert und trotzdem rausgeht, das gleich macht wie vorher. Ich biete Kurs an bei der Prosenektute, wo man kann lernen, wie man so Automaten bedient oder wie man Handy bedient. Wie läuft so ein Kurs konkret ab, Herr Scherer?
Also die Billettautomatenkurse, wie wir sie nennen, die sind neueren Datums. Klassisch ist der Computerkurs, ist der Handykurs. Und die Billettautomatenkurse sind dazugekommen. Die laufen ganz unterschiedlich ab. In der Regel dauern sie so 2-3 Stunden am Nachmittag, wo man den Leuten konkret zeigt, wie solche Automaten funktionieren.
Vor Ort oder im Klassenzimmer ein Automat?
Beides. Beides. Okay. Zuerst einmal kurz aufzeigen, ein bisschen erklären und dann geht man vor Ort und übt das. Und je nachdem haben sie auch die Möglichkeit, eine Woche später nochmal zu kommen und zu schauen, können sie setzen, so wie ein Nachcheck. Und es ist aber für uns nicht einfach der Automatenkurs, den man verkauft, sondern es ist mehr das Gesellschaftliche, das im Vordergrund steht. Also man geht den Bahnhof erkunden, man lernt was man alles auf dem Bahnhof heute kann sehen und sagt vielleicht, wie finde ich die günstigste Reise dort und dort her. Und häufig ist das auch zusammen mit dem öffentlichen Verkehrsverbund organisiert. Dann gibt es nachher noch einen Kaffee oder etwas zu trinken. Also man will eigentlich Personen im Mittelpunkt stellen und nicht, man schickt jetzt die, weil sie es nicht können, in einen Automatenkurs.
Ist es das, was Frau Faltin vorher so gesagt hat, man traut sich's nicht zu oder die Automaten sind zu wenig benutzerfreundlich? Was ist es, was die Angst auslöst bei alten Menschen, dass sie sagen, oh, ich probiere es gar nicht?
Ja, ich denke beides, dass man sich's nicht zutraut, weil man es nie gemacht hat oder weil man es anderen natürlich viel sympathischer gefunden hat. Die Frau oder der Mann, wo man mit dem Schalter hat können reden, auch wenn die Kolonne hinten nachher schon länger geworden ist, das ist ganz wichtig gewesen und,
Haben Sie schon erlebt, dass zum Beispiel solche Ingenieure, die Automaten kreieren, speziell auf euch zugekommen sind, Prosenektute als eine Institution, die sich um alle Altersfragen kümmert und gefragt hat, ist das altersgerecht oder auf was müssen wir auch noch schauen? Haben Sie das schon erlebt?
Nein, das haben wir nicht erlebt.
Wäre es wünschenswert?
Aber sehr wünschbar, eindeutig, ja.
Wie müsste so ein Kontaktstrang kommen?
Ja, er kann sich, sei es bei Prosenektute der Schweiz oder bei einer kantonalen Organisation melden, weil es ist ja vorher auch gesagt worden, jeder Kanton, jeder öffentliche Verkehrsverbund hat andere Automaten und wenn er sich dann dort meldet, kann man ihm eine Gruppe vermitteln von älteren Leuten, wo er schon bevor er anfängt mit seiner Entwicklung kann darüber reden und sagen, was wären denn denen eher ein Wunsch oder denen eher ein Bedürfnis? Wie müsste es sein, dass sie auch mit einem Automat gut schlagen könnten?
Wir haben ein Mail bekommen, Herr Scherer, und zwar von einer Aktion, die ich sehr einleuchtend, toll finde, und zwar Kompi-Sternli heissen die. Kompi-Sternli, das sind Kinder, die ältere Menschen in neue Technologien einführen. Was sagen Sie zu so einer Methode?
Das ist eine sehr gute Methode. Prosenektute kennt das seit Jahren. Unter dem Thema Generationenbeziehungen ist es uns ganz wichtig, dass eben beide voneinander lernen können. Die junge Generation von den Älteren und umgekehrt. Die Älteren haben dann Geschichten, die sie erzählen können, Erfahrungen, die sie erzählen können. Die Jungen, die in der Technik, sehr Freude haben und das nachher mit Freude überbringen können, das ist etwas ganz Ideales.
Wir haben bei uns auf drs1.ch Treffpunkt den Link von der Kompi-Sternli gesetzt für all die, die sich für das interessieren. Bei mir ist das Letzte passiert. Die Festplatte von meiner Fernseh-Setup-Box hat sich aufgehängt, das gibt's. Zmitzt während dem Leichtathletik schauen. 200 Meter Vorlauf sind sie, peng, fertig, nichts mehr ist gegangen. Ich natürlich gerade die Hotline angerufen und dann hat mich der Kundenberater tatsächlich per Telefon durch das Problem durchgeführt und ich habe eine Viertelstunde später wieder schauen können. Solche positive Beispiele suchen wir im Verlauf der nächsten Stunde in dieser grossen Servicewüste. Wir haben jetzt den Servicebereich ein bisschen als Servicewüste bezeichnet. Erlebnis, wo vielleicht wie eine Oase in dieser Wüste für sie erlebbar gewesen sind. Ein kompetenter, guter Kundenberater von einer Firma, die sie begeistert hat. Solche Erlebnisse interessieren uns. Einem, der sie eine Rose statt einen Kaktus schenken würde, jetzt anrufen, erzählen 0848 440 222. 0848 440 222.
you like walking through the park on those hazy summer days and lying underneath the stars on the shore beside the waves. You say you like stormy afternoons. Girl, the crazy thing is I do too. Oh, I think I could love the likes of you. You like to drink your coffee black, and you'd rather read than watch TV. No, you don't see too much of that. But it sounds a lot like me. You say you like to dance under the moon, the way the morning sun lights up the room. Me too. Oh, I think I could love the likes of you. No doubt about it, baby, I think I like what I see. I've never met anyone like you. It's like it was meant to be.
Punkt, der ist eins. Am Mikrofon der Tommy Scherer. Kennen Sie das?
Willkommen, bienvenue, benvenuto. Für Deutsch drücken Sie bitte Taste 1. Pour le français, veuillez appuyer sur la touche 2, s'il vous plaît. Per italiano, digiti il tasto 3, per favore. For English, press key 4, please. Und zu welchen der folgenden Themen können wir Ihnen weiterhelfen? Für Störung und technischen Support drücken Sie Taste 1, für Rechnung die 2 oder für Kundendienst die 3. Einen Moment bitte, wir verbinden Sie. Aus Qualitätsgründen kann dieses Gespräch aufgezeichnet werden. Alle Ansprechpersonen sind zu...
Ja, eben. Sie haben beim Zuhören ganz sicher auch schon fast Nerven verloren und dachten, nein, das darf ja nicht wahr sein. Man vergütet Zeit, man vergütet Geld, man vergütet Nerven. So etwas ist definitiv ein schlechter Kundenservice. Natürlich gibt es aber auch kompetente, nicht überlastete Hotlines und Kundenberater, die positiv wirken. Von solchen positiven Erlebnissen hören wir noch in dieser Stunde. Und jetzt gerade als nächstes treffen wir nochmal die Buchautorin Sigrid Faltin, die eben auch mit Hotlines und Kundenberater so ihre speziellen Erlebnisse gehabt hat.
Cinéma,
cinéma, oh, on se fait tous du cinéma.
9 ab 10, der Treffpunkt auf DRS1, heute zum Thema von den Automaten, die Menschen ersetzen, und vom Kundenservice, wenn er dann noch besteht in Form von einer Hotline oder in Form von Kundenberater. Und da kann man die Frage stellen, wem bietet ein Kundenberater einen guten Service? Logisch, wenn er mir zulässt. Wenn er mir das Gefühl gibt, genau auf mich gewartet zu haben und es für ihn nichts Wichtiges gibt, weder mein Problem und dass das Problem auf jeden Fall gelöst wird, auch wenn es eine Stunde geht. Und wie merke ich das? Ja, wenn er die richtigen Fragen stellt, wenn er mir zulässt, wenn er freundlich schaut und wenn er lächelt dabei. Habe ich jetzt gerade das Serviceparadies beschrieben, Frau Feltin?
Ja, aber dafür müssen Sie sozusagen jemandem gegenüber sitzen und ihn nicht am Telefon nur haben. Mhm. Also ich finde es immer wunderbar, wenn jemand sich merkt, wie ich heiße. Da gehe ich auf wie eine Blume und freue mich und dann hat er einen Stammkunden bei mir gewonnen.
Das ist beim ABC des Kundenberaters einer der wichtigsten Punkte, dass man immer wieder den Namen sagt. Ja, Frau Feltin oder ja, Herr Scherer.
Passiert
oder
aber viel zu wenig.
Passiert zu wenig?
Ja, ich finde schon.
Aber bei Ihnen wirkt es?
Bei mir wirkt sofort. Ja. Wie eine Droge. Ja.
Welche negativen Erlebnisse haben Sie denn mit Hotlines oder mit Kundenberatern gehabt? Sie haben ja ein Buch geschrieben, ich möchte das gerne noch mal schnell erwähnen. Scheiterst du schon oder schraubst du noch Überlebensstrategien in der Servicewüste? Da sind auch solche Beispiele und Erlebnisse drin mit Hotlines.
Ich glaube, das Problem ist eher, dass man durchkommt, um mit einem lebenden Menschen zu sprechen. Das ist eigentlich immer das Problem, so wie Sie es eben wunderbar in dieser Telefonschlaufe gesehen haben oder gehört haben. Ich hatte mal eine Hotline, da hieß es, Ihr Anruf ist uns wichtig, rufen Sie bitte später wieder an.
Ach super. Der Anruf ist uns wichtig, rufen Sie uns später wieder an. Super.
Ja.
Gut, und das haben Sie gemacht?
Ich habe mich geärgert, ja, weil oftmals bleibt einem ja überhaupt nichts anderes übrig. Wenn man dann mal mit einem Menschen spricht, die sind wirklich, finde ich, obwohl wir alle wissen, sie sind schlecht bezahlt, sind sie sehr gut geschult, sind sehr freundlich und ich bin tatsächlich schon häufig durch große Probleme geschleust worden und am Schluss ist der Computer wieder gegangen.
Konkretes Beispiel?
Ach, ich konnte einmal nicht online gehen. Da hatte sich irgendwie was bei mir verstellt und dann habe ich die Telekom angerufen und dann beim vierten Kundenberater hat es dann auch funktioniert. Hinterher ist es wieder gegangen.
Der Werner Scherer von Prosenektute Schweiz, der Direktor, ist auch bei uns. Jetzt haben wir in der letzten Stunde über Automaten geredet. All die Leute, die vielleicht sich scheuchen, Automaten zu bedienen, Billettautomaten, andere oder Handys. Wie ist es denn mit Hotlines? Was machen Sie dort für Erfahrungen? Weil viel Service passiert ja über Hotlines, oder? Man hat eine Telefonnummer, muss dort anrufen und dann.
Das ist bei unseren Computerkursen immer wieder ein Thema, dass die Leute sagen, ja, und jetzt habe ich es eigentlich gelernt, aber was mache ich nachher? Ganz konkret ist es noch schwierig zu sagen, ja, also, es gibt schon Hotlines für ältere Leute.
Wie sind die da? Was ist anders an denen?
Man muss mehr Zeit haben vielleicht, es braucht eine gewisse Geduld. Die Hotlines, die man natürlich dann nachher zahlt pro Minute, die sind auch nicht sehr beliebt. Man muss auf die Leute können eingehen und vielleicht besser als die Hotline ist eben die Gruppe, die zusammenkommt, die einen Austausch kann pflegen kann.
Bei einer Hotline kann man auch vorstellen, bei einem alten Mensch oder einem älteren Mensch, dass er da, am Anfang haben wir das gehört vorher bei dieser Telefon, für Deutsch drücken Sie, für D drücken Sie, dass man überhaupt versteht, auch in welche Kategorie falle ich jetzt und dann drücke ich den falschen Knopf und dann hänge ich das Telefon innen nachher wieder auf.
Da gibt es übrigens einen Trick. Nämlich? Und zwar, man muss einfach nur reden. Man muss einfach reden, dann kommt der Computer mit einem nicht mehr zurecht und dann wird man automatisch zu einem sprechenden Menschen durchgestellt. Ja, also wenn die sagen, wenn die sagen, sagen Sie jetzt bitte die Eins. Sie haben zwei Möglichkeiten, sagen Sie die Eins oder sagen Sie weiter. Und dann sprechen Sie einfach. Sie sprechen und dann klappt der Computer zusammen und er sagt, um Gottes Willen, da haben wir wieder einen Irrläufer. Durch zu einem Menschen. Und dann ist man durch.
Ja, super. Das funktioniert in Deutschland.
Ich bin sicher.
Offenbar. Ja. Wir werden es ausprobieren.
Genau, wir werden das ausprobieren.
Also, wir haben das nächste Mal im Treffpunkt jetzt positive Erlebnisse, und zwar aus unserer Hörerschaft. Sind wir gespannt, was da alles für Geschichten und Erlebnisse reinkommen.
There's always a light that shines through and takes me back home, takes me back home. All of the promises broken and all of the songs left unsung seem so far away as I make my way back. Can be wasted with so much to say. And when I feel helpless, there's always a hope that shines through. It makes me believe, it makes me believe. And I see for one fleeting moment paradise under the sun. I drift away and I make my way back to you.
got the pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass.
Ich hoffe, unser Musikservice ist heute Morgen gut für Sie, die uns zuhören. Das war Jim Croce, 20 ab 10 Uhr ist es. Und Sie hören den Treffpunkt. Wir reden über Automaten und wir reden über Service. Jetzt in dem Fall, in den nächsten paar Minuten, Service, der von Menschen kommt, der zum Beispiel als Kundenberater bei einer Hotline arbeitet. Wir haben Sie daheim gefragt, was für positive Erlebnisse können Sie uns erzählen von Kundenberater. Begrüßen Susanne Baumgartner bei uns. Hallo, Frau Baumgartner.
Ja, grüß dich, Herr Scherer.
Sie haben uns angerufen wegen einem positiven Erlebnis im Zusammenhang mit dem Geschirrspüler.
Jawohl.
Was haben Sie erlebt?
Das Wasser ist nicht mehr eingelaufen. Und dann habe ich Service-Nummer eingestellt von der Therma. Und dann war ein Herr da, ein Monteur. Und dann hat er gesagt, ja, bevor er käme, dann müsse ich unterwegs und alles zahlen. Es sei manchmal nur eine Verstopfung mit Kalk.
Das ist aber schon mal sehr zuvorkommend. Er hat Sie quasi darauf hingewiesen, dass Sie eine Möglichkeit haben, wo Sie billiger wegkommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, oder?
Ja, also unglaublich. Ich habe gestaunt. Mhm. Und dann hat er mir erklärt, was ich muss abschrauben, mit was für Schlüssel.
Ui, haben Sie das schon mal vorher gemacht?
Nein.
Haben Sie den Schlüssel überhaupt gefunden?
Ja, ich habe Schlüssel ja in Werkzeugkisten gesucht und dachte, no, ja, ich meine, ich kenne mich von dem her aus.
Und immer mit dem Telefon eingeklemmt, so zwischen die Schulter und Kopf?
Mit dem Telefon eingeklemmt hat er mir das erklärt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, den Bäckerli drunter stellen, ja, hat mir alles erklärt. Und dann habe ich das gemacht und habe das Säbeli dann gefunden. Das war vielleicht so etwa ein Fünferli gross gewesen.
Uiuiui.
Im Röhrli innen.
Ja.
Und hat er das müssen rausnehmen und hat er gesagt, mit einem ganz feinen Bürstchen, dass ich auch nicht kaputt machen müsse ich das dann ausbürsten und dann schauen am Hahn im Bad, ob es durchläuft. Und dann war das super gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann soll er noch einmal anrufen. Und er hat noch gesagt, ich soll aber bevor ich dann das Bäckerli wegnehme, soll ich noch probieren, ob alles gut sei.
Mhm.
Und das habe ich dann gemacht. Und das ist dann nicht gut. Ich habe schon ein bisschen geknübelt und es ist dann aber gegangen. Ich habe ihm danach angerufen und habe ihm gesagt, es sei ein herzlicher Dank, also so etwas habe ich noch nie erlebt.
Wie lange hat die Aktion gedauert? Ungefähr?
Ja, etwa 7 Minuten zuerst, dann hat mir alles erklärt und nachher habe ich das gemacht. Und
also Sie haben es nicht simultan gemacht, er hat geredet und Sie haben geschraubt, sondern er hat erklärt.
Doch,
und dann,
am Anfang schon.
Aber nachher, wo Sie gewusst haben, wie es weitergeht, haben Sie dann das selber gemacht?
Ja, dann habe ich das selber gemacht und danach haben wir dann wieder angerufen zurück. Aber er hat gesagt, ich müsste dann einfach länger läuten oder im Fall, dass etwas nicht klappt.
Genau, was hat Sie das gekostet jetzt im Nachhinein?
Nicht, das Telefon.
Das Telefon, super. Und der Geschirrspüler läuft wieder seitdem.
Super.
Ja, also
super,
gut, super. Die Rosen haben wir überreicht. Ich danke Ihnen für die Geschichte, Frau Baumgartner. Einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch.
Merci vielmals.
Danke vielmals. Adieu.
So, und jetzt sind wir mit dem Herrn Mag verbunden. Guten Tag, Herr Mag.
Guten Tag, Herr Scherer.
Und jetzt, um was geht's?
Ich will dir mal ausnahmsweise den Cablecom ein Kränzchen weiter.
Ausnahmsweise.
Oder eine Rose geben, in dem Fall nicht immer nur Stacheln. Sonst können sie immer nur die Stacheln über, oder?
Die müssen Prügel beziehen, das stimmt, wegen dem Kundenservice. Schwer.
Ich habe einmal gegen das Wochenende, hat bei mir mein Modem, ist das Modem ausgestiegen. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Da habe ich, und zwar am Freitag habe ich denen angerufen, auch Hotline und so, und natürlich die übliche Wartefrist. Und dann habe ich über am Telefon gehabt, haben das erklärt. Dann habe ich gesagt, ja, dann sagt das klassisch, schicken wir ein neues. Das war am Freitag gewesen. Ich dachte, super, über das Wochenende ohne.
Toll, ja.
Am Samstagmorgen ist per Post das Modem gekommen.
Halleluja. Und?
Ja, wirklich Halleluja.
Ja, hat es funktioniert?
Ja, natürlich. Bestens. Ja, klar.
Also, auch die Rose können wir überreichen in dem Fall.
Sicher.
Marc, einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
Machen Sie es gut, merci fürs Telefon. Und wir haben noch eine dritte Geschichte, die ein bisschen außergewöhnlich ist, und zwar vom Alois Diesler. Guten Tag, Herr Diesler.
Guten Tag, Herr Scherer.
Nämlich, Sie haben eine Beobachtung gemacht, gell, Sie?
Ja.
Erzählen Sie uns die doch.
Wir sind öfters in Rom, wenn wir zwei in einem Ort wohnen. Eigentlich in der Nähe von Rom und in Luzern. Und jetzt, früher hat es einen Schalter in Rom, Hauptbahnhof, und besonders einen Express-Schalter, und da hat man zugemacht, weil es sowieso in mir durcheinander war. Und jetzt hat überall Automaten, und da kommen die Leute nicht nach, ist man präsent vom Flughafen und sucht das Billett raus, und das geht nicht.
Also es sind Touristen, die voran nicht nachkommen?
Genau, ja. Gut, die immer kommen, die kommen schon nach, aber interessant ist, jetzt hat sich einer selbst ernannt am China, ich schätze 45, der läuft im Bahnhof umeinander und tut, schaut, wie kommen die Leute nachher mit diesen Automaten. Wenn er jemanden sieht, der es nicht kann, geht er ganz höflich hin und sagt, darf ich Ihnen helfen? Was soll ich da lassen? Ja, gern, ja, gern. Und der hat das los. In einer Minute ist das Billett draussen.
Und kann er verschiedene Sprachen oder macht das immer auf Italienisch und dann mit den Händen noch?
Nur auf Italienisch.
Aha.
Aber er macht doch ein Trinkgeld.
Ah, natürlich.
In ein paar Minuten hat er das draussen. Der spaziert wieder im Bahnhof rum und findet, sagen wir im Schnitt, pro Stunde hat er vielleicht 5, 6, die nicht nachkommen.
Der hat den Marktlücken entdeckt.
Ja, sicher.
Sehr clever, sehr gut.
Ja, und er sieht vertrauenswürdig aus, sauber, nicht etwa auf Abriss oder so. Und wir haben Freude an dem.
Sehr schön. Ein Kundenberater quasi mit Amateurstatus, aber der trotzdem einen Teil von seinem Geld damit verdienen kann. Herr Diesler, danke herzlich.
Danke, gern.
Schönen Tag. Merci vielmals. Und wir bleiben bei dem Thema vom Kundenberater und gehen in ein paar Minuten zum Thema von der Kundenberater-Schulung. Wie werden Kundenberater trainiert? Das interessiert uns. Und was passiert denn eigentlich, wenn man doch einmal in dieser Schlaufe eben gehört, das Gespräch kann zu Qualitätszwecken aufgezeichnet werden.
Un sole acceso li svegliò e un raggio caldo illuminò due cuori puri di diamante, due cuori come stelle immense. Il mare un giorno li rapì, il vento poi li trascinò. Onda su onda, idea sopra idea, ma chi siamo noi? Noi che scherziamo con gli angeli, senza più eroi, noi che bruciamo in una sera. Quello che so e che devo ancora combattere. scappati via il cielo. E quella strada lassù sarà la stella cometa. Ragazzi, le mani alzate adesso e aggrappatevi al cielo. E quella strada lassù sarà la stella cometa. Ma questa storia non è solo mia, ormai ci siamo dentro tutti, lo sguardo aperto e pugni stretti ad affrontare quel futuro, sbandando contro qualche muro. Ragazzi italiani, alzate le braccia e aggrappatevi al cielo. E quella strada lassù sarà la stella cometa. Ragazzi, le mani alzate adesso e aggrappatevi al cielo. E quella strada lassù sarà la stella cometa. Ragazzi italiani, alzate le braccia e aggrappatevi al cielo. E quella strada lassù sarà la stella cometa.
Gibt's etwas Schwierigeres, weder Zufriedenheit zu messen, die Kundenzufriedenheit meine ich jetzt. Es gibt ja kein Mass für Kundenzufriedenheit. Kein Meter, kein Liter, kein Geldbetrag. Kundenzufriedenheit ist etwa, würde ich jetzt mal sagen, ähnlich schwierig zu messen wie Schmerzen. Wie fest weh macht es denn? Ja, fest eben. Also sehr schwierig, sehr schwammig. Und trotzdem ist genau das, die Kundenzufriedenheit zu messen für viele Firmen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten, wichtig, ist ja klar. Sind unsere Kundenberater kompetent, freundlich, helfen sie weiter? Sind unsere Kunden darum zufrieden? Das interessiert das Unternehmen. Und in den nächsten Minuten reden wir mit jemandem, der sich mit Beratung und Service beruflich beschäftigt. Der Josef André, Geschäftsführer für den Bereich Market and Mystery Research. Was das genau ist, erklären wir gerade bei Neumann Zanetti und Partner. Herzlich willkommen bei uns, Herr André.
Besten Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Wie haben Sie unseren Service bis jetzt empfunden? Sie sind ja bei uns empfangen worden und eingewiesen etc. Jetzt sitzen Sie da vor mir im Studio.
Höflich, zuvorkommend, wertschätzend, das ist das, was Kunden auch gerne haben möchten. Wertgeschätzt zu werden, wahrgenommen zu werden als Kunden.
Was gibt's zu verbessern?
Was gibt's zu verbessern? Hier ist ein heller Raum, hier haben wir ein angenehmes Ambiente, wir haben eine angenehme Gesprächsführung, hier gibt's im ersten Moment nicht viel zu verbessern. Ich habe eine angenehme Stimmung hier erhalten, also voll unzufrieden.
Gut, das freut uns doch sehr. Was machen Sie persönlich für Erfahrungen mit Kundenservice hier in der Schweiz? Dann sind aber Österreicher im Vergleich so zu Österreich.
Ja, also der Vergleich ist hier nicht gar so zu ziehen. Es ist immer die Qualität der Serviceleistung. Es ist immer auch eine Frage der Zielgruppenorientierung. Man muss sich bei Service immer die Frage stellen, ist er zielgruppenorientiert und bringt er einen Nutzen?
Aber Service ist doch immer zielgruppenorientiert.
Ja, wenn wir uns zum Beispiel das Thema anhören, was wir heute schon besprochen haben und gehört haben, das Thema Automaten. Das ist weniger zielgruppenorientiert, wenn eine Gruppe rausfällt, die mit Automaten nicht umgehen kann. Wenn eine Gruppe an älteren Personen nicht automatenaffin ist, nicht computeraffin ist das nicht, sicher nicht zielgruppenorientiert.
Aber die Zielgruppe sind alle. Es sind einfach nicht ein definiertes Feld, sondern es ist die schwierigste Zielgruppe, es sind alle Menschen.
Richtig, hier spannt sich die Brücke zu der Geschichte, die wir aus Rom gehört haben, das müssten die Unternehmen anbieten. Sie können nicht das eine machen und das andere komplett vergessen. Hier muss ein Berater sein. Es kann gerne 100 Automaten geben, der 100 Personen am Schalter ersetzt, aber eine Person sollte da sein, die in die Einweihung der Automaten hier zur Verfügung steht und die eine Anleitung gibt. Das ist das, was ich auch vor kurzem in Amerika erfahren habe. Self-Check-in, selbstverständlich, aber es steht eine Person in der Schalterhalle, die klar erkennbar ist, dass sie die Person ist als letzte Anlaufstelle, wenn ich nicht weiter weiß.
Da möchte ich schnell Frau Faltin zu uns bitten zum Gespräch. Oder Sie können auch dieses Mikrofon nehmen. Wir haben ja zwei, Frau Faltin, und das geht schon. Sie sind nicht einverstanden?
Ich erlaube mir zu widersprechen. Also wenn es 100 Leute ersetzt werden durch 100 Automaten und ein einziger Mensch ist dabei, um mir zu helfen, das ist doch einfach viel zu wenig. Das ist doch kein Service.
Ja, die Unternehmen haben natürlich auch ihren Anspruch an Kostenreduktion, an Automatisierung und die Kundenanforderungen entwickeln sich auch ständig weiter.
Aber weshalb, Herr André, verkaufen Sie uns denn das nicht mit diesem Argument? Das wäre ehrlich, das wäre offen und da sagt man ja, das ist das Wichtigste, sondern man sagt, es sei für uns gut, es sei für uns schneller und es sei für uns kostengünstiger.
Ja, es muss schmackhaft gemacht werden. Also Service.
Ja, aber wir wollen ja nicht angelogen werden als Kunden.
Ja.
Jeder weiß ja, das ist eine Schutzbehauptung. Mhm.
Richtig. Die Servicebedürfnisse der Menschen ändern sich auch. Wir werden viel technischer. Wir haben heute das Thema Internet, über das wir auch schon gehört haben. Self-Check-In, Online-Check-In, das erleichtert uns ja auch das Leben, dass wir später zum Flughafen fahren müssen, indem wir zu Hause schon einen Check-In machen und nur mehr das Gepäck abgeben. Mhm. Also hier ist natürlich ein Generationenwandel zu berücksichtigen, dass jemand heute mit 10 Jahren, 12 Jahren schon sein Handy besitzt und das seinen Eltern erklären muss und die Großeltern eventuell noch nie in einem Flugzeug gesessen sind und vielleicht beim ersten Kontakt am Flughafen glauben, sie sind in einer fremden Welt.
Muss man nicht bei diesem angesprochenen Generationenwechsel eben auch an die denken, die noch da sind und schon viel länger da sind und alt oder älter sind und werden und eben die auch noch mit im Boot sitzen? Also, dass man entsprechende Serviceleistungen auf die abstimmt.
Ja, definitiv. Und hier gibt es auch Bemühungen, dass man zum Beispiel so Service-Einrichtungen macht, die sich 50 plus nennen oder 60 plus, die auf, wir sind hier wieder bei der Zielgruppenorientierung, auf die bestimmten Personengruppen Rücksicht nimmt und man kann nicht einfach alles über den Kamm scheren und sagen, wir setzen hier jetzt alles auf Automaten und wir haben keine Personen mehr.
Macht man das schon genügend aus Ihrer Sicht? Sie trainieren ja eigentlich solche Unternehmen, damit der Kundenservice gut oder besser wird.
Das macht man sicher nicht genügend. Die Unternehmen strengen sich zwar an, aber sie müssen genauer hinhören. Sie müssen die Bedürfnisse ihrer Kunden noch exakter kennenlernen. Wir messen das. Wir messen die Servicequalität durch Kundenzufriedenheit. Und aus dem können wir dann schöpfen und können aus Serviceleistungen einen Top-Service machen. Wir können die Kunden begeistern. Wir können die Kunden verblüffen. Es geht nicht nur um zufriedenzustellen, eine Serviceleistung anzubieten, die vielleicht gar keinen Nutzen bringt. Es geht hier darum, absolute Kundenzufriedenheit herzustellen. Sie kennen alle den Spruch, der Kunde ist König.
Ja, klar.
Nur wenn sich die Kunden in der Realität so fühlen, dann hat der mögliche Kundenservice auch seinen Zweck erfüllt. Und nicht nur, wenn er angeboten wird. Nur das Angebot ist zu wenig.
Um dies zu gewährleisten, muss man wissen, was der König für Bedürfnisse hat. Und wenn der König das Zielpublikum der älteren Menschen ist, dann muss man die zuerst erfassen. Da hat uns vorher Herr Scherer von ProSenectute gesagt, da wird viel zu wenig gemacht. Man checkt oder klärt diese Bedürfnisse gar nicht ab. Weshalb macht man das nicht?
Mainstream. Ja, man denkt an die breite Masse. Man will sich nicht zu sehr fokussieren auf einzelne Nischen, Nischengruppen. Und hier muss halt eine Bevölkerungsgruppe oder auch eine Zielgruppe ein starkes Sprachrohr haben. Man muss hier hinhören und man muss auch sehen, die Gruppe wird auch immer größer.
Und sie ist ein Wirtschaftsfaktor. Die älteren Menschen werden immer wichtiger als Wirtschaftsfaktor. Also von daher müsste man eigentlich anstrengen und unternehmen.
Ja, und das kommt in unserer Beratung auch sehr stark heraus, dass man hier die Kundenbedürfnisse allen Bevölkerungsschichten gleich erfassen sollte. Wir machen das durch Kundenbefragungen, durch Mystery Research, Testkäufe, Testberatungen, wo wir in Live-Situationen...
Jetzt kommen wir zu diesem Begriff Mystery Research.
Genau.
Was ist das genau?
Wir schicken Kunden in eine Beratungssituation, tatsächliche Konsumenten, in ein Geschäft zum Kauf eines Produktes oder zur Beratung in einen Dienstleistungsbetrieb und werden nachher ein Feedback bekommen von diesen Personen, wie sie sich gefühlt haben, wie sie den Service wahrgenommen haben, wie sie beraten worden sind, welche Serviceleistungen ihnen angeboten worden sind. Das machen wir live. Tatsächlich im Geschäft, übers Telefon. Wir kommen hier zur klassischen Telefonschleife, wo dann beantwortet wird, wie lange sind Sie in der Warteschleife? 2 Minuten, 3 Minuten? War die Stimme des Gegenübers motiviert? Hat sie Ihre Fragen beantworten können? Hat sie Lösungen präsentiert? Oder sind Sie 4-mal weiterverwiesen worden? Also wenn man schon mal 4-mal weiterverwiesen wird, ist das in unseren Augen nicht unbedingt ein Top-Telefonservice. Das ist dann einfach...
Woran liegt das häufig? Weil es zu wenig Berater sind?
Es ist einfach das... Ernst nehmen. Also wir als Kunden wollen ja alle eines. Wir wollen einen Kundenberater, der uns zuhört, der uns versteht, der uns eine Lösung präsentiert. Das hat natürlich auch mit Schulung zu tun, das hat mit Abbau von Service zu tun. Es wird halt oft gesagt, eine Person hinzusetzen, die das Telefon abhebt, das reicht schon. Aber hier ist eine Kompetenzfrage zu klären. Kann ich Auskunft geben? Heute die Geschichte mit dem der Geschirrspülmaschine war natürlich hervorragend oder Waschmaschine. Hier ist eine Person gegenüber, die sagt, ich kann dir das in 5 oder 10 Minuten am Telefon so toll erklären, dass du begeistert bist, dass du Mundpropaganda machst, dass du unbezahlte Werbung für mein Unternehmen machst.
Das ist die beste Werbung, die es gibt.
Richtig, ja. Die 50, 100, 150 Franken, die hier natürlich verloren gegangen sind, die kommen auf anderen Wege wieder retour. Die Dame wird es allen erzählen. Sie erzählt es uns hier im Radio. Und das ist natürlich eine Serviceleistung, die sich hinten herum bezahlt macht. Also der Kostenfaktor ist im Prinzip so gering, wenn man es ernst nimmt, Service zu betreiben, denn der kommt mannigfaltig zurück, eben über die Mundpropaganda, über positive Weiterempfehlung, über Begeisterung anderer Kunden. Und man sagt ja ganz klar, begeisterte Kunden werden Stammkunden. Stammkunden heißt, die kommen immer wieder. Und zufriedene Kunden kaufen auch mehr und kaufen häufiger. Der Zusatzverkauf, der dadurch entsteht, bringt auch für die Unternehmen wieder einen zusätzlichen Umsatz, somit Gewinn. Das ist ein wirtschaftlicher Ansatz, den man oft vergisst. Natürlich muss man zuerst investieren in eine Serviceleistung. Man muss eine angebotene Serviceleistung auch zu einer Top-Serviceleistung machen, die wahrgenommen wird, über die man sich wirklich freut, die einen zufrieden macht.
Da möchte ich einhaken. Das Gespräch wird zu Qualitätszwecken aufgenommen. Dann macht man das. Hinter den Kulissen wird diesem Mitarbeiter dann sein Gespräch vorgeführt. Dann sagt man ihm, hier hast du gut reagiert, hier hast du falsch reagiert. Die Gretchenfrage bei dieser Schulung ist, kann man guten Service mit Liebe zum Job, kann man das lernen oder muss man das in sich selber tragen? Wie viel kann man da ausrichten? Weil eigentlich ist guter Service nur dann ein guter Service, wenn das jemand macht, der seinen Job liebt.
Das ist auch wirklich die Kernaussage. Wenn jemand seinen Job nicht gerne macht, werden Sie ihm immer ankennen, dass das aufgesetzt wirkt, dass das nur antrainiert wirkt. Und das muss von innen kommen. Also Service muss man leben und das leben uns viele Länder vor, die einfach tatsächlich diesen Service tagtäglich anbieten. Und das kann man nicht einfach durch Schulungen, durch Trainings machen. Da muss man sich schon verinnerlichen. Darum ist die Aufzeichnung von solchen Gesprächen auch ganz wertvoll. Man muss auch offen sein für Kritik, offen sein, um sich weiterzuentwickeln.
Was sind zum Beispiel konkret Kritikpunkte, die aus einem solchen aufgezeichneten Gespräch hervorgehen?
Kritikpunkte, die aus einem solchen Gespräch hervorgehen, sind ja doch, dass sich die Mitarbeiter bespitzelt fühlen, dass sich die Mitarbeiter dann überwacht fühlen. Aber hier muss man klar sagen, man muss zu seinen eigenen Fähigkeiten, man muss zu seinen eigenen Potenzialen stehen und offen sein, hier noch Schulungsmaßnahmen in Kauf zu nehmen, sich selbst weiterzubilden, ein Training in Anspruch zu nehmen, wenn man merkt.
Wie verläuft so ein Training?
So ein Training verläuft natürlich, dass man solche realitätsnahen Szenarien nachspielt, dass man sich nicht irgendwo im Klassenzimmer das anhört, wie es gehen könnte, sondern selbst erprobt. Ein Feedback bekommt, ein Coaching bekommt. Das machen wir als Unternehmen ja auch, indem wir unsere Kunden soweit unterstützen, die Firmen, die solche Trainings machen, damit sie wissen, wie sie es umsetzen. Also vom Know-how zum Do-how. Nicht nur wissen, wie es geht, sondern wissen, wie man es umsetzt.
Und woran liegt es denn meistens? Unfreundlich, unkompetent oder inkompetent, keine Nerven oder woran liegt es?
Das liegt an einer heute alltäglichen Situation, dass der Job nicht ernst genommen wird. Also wir machen oft die Erfahrung, dass ein Kundenberater sagt, ich habe einen Job von 8 bis 5 am Nachmittag. Was da drinnen passiert, ist egal. Also wenig Ambition. Uns geht es darum, dass wir unser Gegenüber ernst nehmen, dass der Kunde als König gesehen wird, wenn wir wieder so sehen, und den seine Bedürfnisse auch befriedigt werden. Er begeistert wird, er verblüfft wird und eben dann ein positives Erlebnis hat. Also die Kundenzufriedenheit ist ein sehr, sehr hohes Maß, das wir anstreben und das mit den Methoden, dass wir Trainings machen, Coachings machen und das Do-How lernen.
Also das Do-How?
Das Do-How,
was heißt das?
Also wir haben alle ein Know-How, wir wissen, wie es geht, aber wir wissen nicht, wie man es umsetzt. Wir wissen nicht, wie man es an die Kunden bringt. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir hier machen. Und das unterscheidet natürlich auch die Qualität des Service dann. Und vor allem die Begeisterung der Kunden. Wir sprechen schon gar nicht mehr von Kundenzufriedenheit, sondern von Kundenbegeisterung, von Kundenverblüffung.
Sie wollen die Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern. Da haben Sie sich aber was vorgenommen, Herr André.
Ja, man muss die Latte hochlegen.
Gut, da haben Sie recht. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Sie bleiben aber noch, weil in ein paar Minuten möchten wir gerne nochmals mit unserer Hörerschaft im Kontakt sein, Fragen, Antworten erhalten. Wie viel darf man als Kunde eigentlich überhaupt verlangen? Der Kunde ist ja König, das haben wir gehört. Wo ist da die Schmerzgrenze oder auch eben Reaktionen, die wir im Verlauf dieser Sendung reingekriegt haben per Mail?
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream.
Bengals, Viertel vor 11 ist es. Jetzt machen wir eine kurze Mailrunde, sagen wir dem, nämlich Anne-Kathi Zweidler, Produzentin von dem Treffpunkt, hat den Beak, ups, nein, das war falsch, da ist sie, Anne-Kathi, hat den Beak Mail in der Hand. Was ist als quasi also, wichtigste dabei rausgekommen?
Es ist ganz interessant, es ist sehr vielfältig. Ich würde es so büscheln, es hätte so vor allem lustigerweise Männer, ältere Herren, die ganz begeistert sind, zum Beispiel der Edmund Eberhardt von Büren ad Rare, wo schreibt, wenn man computerkundig ist, richtet man sich ein und wird fündig, was den grauen Zellen gut tut. Ha, schreibt er. Also, er schaut sich ein bisschen als Sport an, ebenfalls der Richard Darli, wo sagt, er hat noch gern sogar noch mehr Automaten, vor allem an der Post in Frankreich, dort bedient man sich ganz selber. Oder Paul Auer von Meilen, ist auch selber begeistert von diesen Computermöglichkeiten, selber sich einchecken für einen Flug und so. Aber ich verstehe, dass es Leute gibt, die gern eine Person am Schalter begegnen. Aber ich bin froh um alles, was ich selber machen kann, sei es SBB, Flug, Hotel, Bus. Mit dem Alter hat das nichts zu tun. Meine Schulzeit liegt 45 Jahre zurück. Und dann andere Gedanken vom Martin Heberli von Küsnacht. Er sagt, er ist ziemlich verständnislos über das, was wir jetzt hier gesagt haben, weil man kann doch nicht verlangen, dass alles stets billiger wird und gleichzeitig Dienstleistungen wie vor 20 Jahren verlangen. Er sagt da, die Leute, die so ein bisschen schnürren, schreibt er, sollen bedenken, dass andere, die den Schalterdienst brauchen, dadurch unnötig warten müssen. Und natürlich hat er auch schon über Automaten geflucht, aber bitte an die jungen Alten, pflegen Sie den Kontakt zu Menschen bei einer Tasse Kaffee. Man kann auch wildfremde Menschen ansprechen und erlebt Bereicherungen und nicht am Schalter. Und bitte an die Automatenhersteller und Betreiber, machen Sie die Dinger kundenfreundlich. Und dann ein ganz anderer Gedanke von der Frau Vreni Heinrich. Sie hat selber mit Erfolg bei der IKEA alles automatisch selber zahlt. Aber was mir zu denken gibt, wie viele Leute verlieren ihren Job bei dieser Sparte der Arbeitswelt? Wenn ich dann Grossverteiler wie Migros oder Coop, wo jetzt eben auch langsam den Weg beschreiten, dann wird sie auch zu diesem System wechseln. Aber was passiert mit den Arbeitsplätzen?
Sie wird müssen. Das ist halt eben einfach das, was auch der Herr André uns vorher erzählt hat. Das ist eine Geschichte, eine Entwicklung, die man nicht kann stoppen. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage in diesen Raum stellen. Wie soll man sich denn als Konsument heute verhalten? Herr André, Sie haben uns vorhin erzählt, der Kunde will, man will den Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern man will den Kunden begeistern. Aber ich meine, das tönt toll, aber irgendwo hat es ja auch Grenzen, weil dem Kunden wird suggeriert, du kannst alles verlangen und kannst dich immer beschweren. Wo gibt es da Grenzen im Bereich, wenn man die Optik wechselt und vom Kunden her das Ganze ansieht?
Naja, wir wollen schon einen mündigen Konsumenten haben, das heißt, Service darf man auch wirklich einfordern. Und das ist ja so, dass Service angeboten wird, aber nicht nachgetragen wird. Das heißt, wenn wir unzufrieden sind, müssen wir das auch äußern. Wir haben die Möglichkeiten als Konsumenten alle miteinander bei Beschwerde-Hotlines. Wir haben einen Briefkasten, wo man seine Meinung einwerfen kann. Die Unternehmen bieten schon sehr viel an, um die Meinungen, um die Wünsche, Bedürfnisse, Beschwerden ihrer Kunden ernst zu nehmen und diese auch wahrzunehmen und zu verarbeiten. Wir kriegen es halt nur nicht so schnell präsentiert.
Aber wo sind die Grenzen, Herr André? Die Grenzen vom Kunden? Wie darf er sich nicht mehr verhalten? Was ist ein Verhalten, das zum Beispiel bei einem Kundengespräch, wenn Sie da so ein Training machen, sagen, hör mal, da kannst du nichts dafür als Kundenberater, da war jetzt dieser Kunde einfach, ich weiß nicht, auf 180 oder im roten Bereich.
Ja, wir sagen mal so, das Ganze ist ja ein Thema zwischen Menschen.
Ja.
Der Kundenberater eben. Ist ein Mensch, der Konsument ist ein Mensch. Und hier gibt es auch eine gewisse Menschlichkeit zu sehen. Wieder so ein Beispiel auch, wo ich gerade aus den USA erlebt habe, wenn Sie dort vor einem Automaten stehen oder bei einem Busbahnhof stehen und einmal ein bisschen nur unorientiert aussehen, kommt sofort jemand her. Ich habe das gerade aus dieser E-Mail auch entlesen. In Amerika kommt sofort ein wildfremder Mensch her und wird Sie fragen, wohin wollen Sie, welchen Bus Sie am besten nehmen, wo Sie das Ticket kaufen, wird Sie unterstützen. Die Geschichte in Rom ist umso verblüffend, dass wir in Europa zum Beispiel hier das als eine super Story hören, aber in anderen Ländern ist das gelebt. Und da passt wieder hier der Kontakt zwischen den Menschen nicht. Wir haben das gesehen. Der eine E-Mail-Anrufer hat gemeint, man muss halt bei einer Tasse Kaffee die Menschen zusammenbringen, die sollen miteinander reden. Also es gibt schon etwas, das wir nicht hochstilisieren müssen, wo wir keine Methoden entwickeln müssen, wo wir das Ganze eher pragmatisch abhandeln können.
André, Sie sagen, Automaten führen dazu oder können dazu führen, dass sich Menschen wieder begegnen, dass es zu Kommunikation kommt. Frau Faltin, was sagen Sie dazu? Sie haben ja diese Erlebnisse gemacht und ein Buch darüber geschrieben.
Ja, das ist eine Kommunikation sozusagen aufgrund des Scheiterns. Man spricht miteinander, man hilft sich gegenseitig.
Das ist eine Krise, die da dazu führt, oder, dass man kommuniziert.
Genau, nach dem Motto, 5 Leute stehen vor einem Automaten und keiner kommt zurecht und dann spricht man natürlich miteinander, das ist klar. Ich würde gerne nochmal auf diese Mail zurückkommen. Es geht natürlich um die Arbeitsplätze, das ist das A und O, da machen wir uns nichts vor. Und jeder, der jetzt an eine SB-Kasse geht, muss sich einfach klar machen, er hilft.
Selbstbedienungskasse,
SB-Kasse. Genau, eine Selbstbedienungskasse. Ja. Er hilft dabei, Arbeitsplätze zu vernichten. Ohne, und jetzt kommt man nochmal dazu, ohne dass wir Kunden einen Cent dabei sparen. Wir werden zu unbezahlten Mitarbeitern der Unternehmen. Die Unternehmen sparen, nicht wir.
Das heißt, aus Ihrer Sicht, muss man diese SB-Kassen boykottieren, oder wie?
Ja, ich finde, ja. Ich gehe nicht an eine SB-Kasse. Und es gab zum Beispiel in Deutschland einen Supermarkt, der wurde völlig umgestellt auf Selbstbedienungskassen. Gab es keine Kassiererinnen mehr. Die Leute sind scharenweise weggeblieben. Der Umsatz ist eingebrochen um 10%. Und siehe da, auf einmal gab es wieder Kassiererinnen da. Es tut sich was.
Herr André, Sie, wo mit der Industrie Kontakt haben, haben wir Konsumenten diese Macht? Wenn wir keine Automaten wollen, benutzen wir sie nicht, also werden sie wieder abgebaut.
Also ich sehe das anders. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir auf anderen Bereichen Serviceleistungen angeboten werden. Natürlich werden hier Arbeitsplätze abgebaut oder eingespart, aber vernichtet. Bestimmt auf anderen Seiten wieder gebracht. Wenn ich hier in der Schweiz mir Lebensmittelmärkte, Supermärkte ansehe, habe ich heute die Möglichkeit, dort Blumen einzukaufen, einen Fotoautomaten zu bedienen, einen Kiosk eingerichtet. Ich habe ein Kunden-WC manchmal schon vorgefunden. Also so ein One-Stop-Shopping, wo ich nicht mehr vorher zur Bank muss, mir Bargeld holen muss, dann bar bezahlen, dann wieder ins Auto setzen oder zu Fuß zum Blumenhändler zu gehen. Also der Service kommt auf anderem Wege wieder zurück und das ist natürlich eine Entwicklung, da müssen wir mit. Wir können das Ganze nicht mehr stoppen, die Macht haben wir definitiv nicht, aber wir können aktiv mitgestalten. Wir können unsere Meinung äußern und wir sind mündige Konsumenten, die das auch tun sollten.
Ja, eine Replik von Frau Faltin, es juckt sie, ich merke es.
Wir können es natürlich stoppen, selbstverständlich können wir es stoppen. Wir Kunden sind König, wir haben die Macht, wir sind die Konsumenten. Zum Beispiel in Freiburg gibt es einen Bahnhof, da gab es einen Automaten und die Leute sind da nicht hingegangen. Jetzt wird der Automat abgebaut, weil eben er nicht diesen Umsatz bringt und nebenan ist eine Servicestation, wo immer noch es nette Schalterbeamte gibt. Und diese Schalterbeamten haben viel mehr Umsatz getätigt, als von ihnen erwartet wird. Das wird ausgebaut. Der Kunde hat die Macht, er kann es stoppen.
Der Kleine kann was bewirken, wenn sich viele Kleine zusammentun. Das ist Ihre Aussage. Lassen wir uns überraschen, wie die Zukunft sich präsentieren wird. Herr Scherrich, ich möchte Sie schon einmal schnell bitten, am Schluss, Direktor von der Prosenik Tutte, noch ein Schlussfazit ziehen von dieser Sendung. Auch im Hinblick darauf, dass Sie eben die alten Menschen im Fokus sind, im Zusammenhang mit Automaten und Kundenservice.
Okay, ich denke, wir können die technische Entwicklung nicht aufhalten.
Dort glauben Sie auch eher dem Herrn André in dem Fall.
Ja. Ich will aber auch nicht, dass Leute ausgeschlossen werden oder wegen der technischen Entwicklung eben der gesellschaftliche Zusammenhang verloren geht. Und Kurse, die man anbietet, jetzt bei Prosenik Tutte, das sind ja nicht einfach Kurse, wo man muss lernen, wo man drillt wird, sondern wo das lustvolle Lernen im Vordergrund steht. Also man kommt zusammen, man hört etwas Neues, man lernt nebenbei noch einen Automat bedienen und ich denke, ja, lebenslanges Lernen, lustvolles Lernen ist für mich etwas ganz Wichtiges.
Danke herzlich, Herr Scherer, merci vielmals, Herr André, Frau Faltin, viel Erfolg und Dankeschön für den Besuch in diesem Treffpunkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.